Berliner Geschichten aus der Berliner Geschichte. In Ihrem History-Podcast der BZ. Herzlich willkommen zu einem neuen Blick zurück, Ihrem History-Podcast der BZ. Mein Name ist Oliver Ohmann und zunächst einmal Happy New Year 2024. Heute geht's zurück genau 100 Jahre ins Jahr oder ins Berlin des Jahres 1924. 1924, das war eigentlich ein tolles Jahr für Berlin, denn es war, wenn man es genauer nimmt, der Beginn des goldenen Jahr 5. Denn die goldenen 20er Jahre dauerten eigentlich nur 5 Jahre. Boah, was hatte Berlin, was hatten die Berliner 1924 für 10 Jahre hinter sich? Unfassbares Jahrzehnt. Blicken wir mal zurück. Kriegsbeginn 1914. Jubel, Jubel, sicherer Sieg vor Augen. Heute wissen wir es. Alles ganz anders. Bis kurz vor Kriegsende ging jeder davon aus, der Krieg wird gewonnen, dann die Niederlage. Chaos und Demokratie. Revolution, 1919 erhalten Frauen Wahlrecht. Es gibt immer wieder Umsturzversuche und dann kommt die Inflation. Geld ist nichts mehr wert. Ich habe hier mal, hier, hören Sie das? Alte Inflationsscheine. 100.000, 200.000, 1 Million, 1 Milliarde. Das ist alles irre. Dann kommt Ende 1923, Anfang 1924 die Rentenmark. Plötzlich ist das Geld wieder was wert. Dann werden die Scheine wieder kleiner, so wie wir sie kennen, wie alle Leute sie kannten vor dem Krieg. 10 Mark Reichsbanknote. Mit diesem Geld konnte man wieder was kaufen. Die Arbeit war wieder was wert. Dazu flossen langsam, aber sicher Friedenskredite aus den USA zum Beispiel. Die Wirtschaft florierte. Und langsam, aber sicher funktionierte Berlin wieder. Und die Kultur funktionierte. Kinos, Theater, Konzerte, tolle Sachen. Aber heute wollen wir mal einen kleinen anderen Blick auf Berlin im Jahre 1924 werfen, nämlich einfach die normalen Nachrichten, die die Menschen damals lasen, zum Beispiel in der BZ am Mittag, aber auch anderen Zeitungen. Fangen wir mal an. Januar, 1.1. Von der Berliner Städtische Elektrizitätswerke Aktiengesellschaft, BEWAG, werden folgende Anlagen übernommen. 7 Kraftwerke, 23 Abspannwerke, 29 Umformwerke, etwa 120 Kilometer Freileitung und etwa 1100 Kilometer Telefon- und Prüfdrahtnetz. Tja, die BEWAG, alteingesessen. 1884 gegründet, ursprünglich übrigens ein privates Unternehmen, dann 1915 im Krieg von der Stadt übernommen. Dann wieder später 31 privatisiert, naja, und dann wissen Sie ja, immer wieder geht das rund bis Vattenfall. Ja, Energie war auch vor 100 Jahren schon ein Thema. Aber damals hat es funktioniert und war nicht so teuer wie heute. Und, naja, auch die goldene Zeit beginnt holprig. 2. Januar. Nach Teilstreiks gegen Lohnkürzungen und für den 9-Stunden-Tag werden 140.000 Berliner Metallarbeiter ausgesperrt. Tja, Metallarbeiter. Gibt es heute noch 140.000 Berliner Metallarbeiter? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Und wofür streikten die? Für den 9-Stunden-Tag. So verändern sich die Zeiten. 1924 war aber auch ein sehr verkehrsreiches Jahr. Immer wieder, das zieht sich durchs ganze Jahr, wurden zum Beispiel neue Straßenbahnlinien eröffnet. Allein im Januar. Also, ich zähle mal auf. Die 68 von Weidmannslust nach Lichtenberg. Die 73 wird von Heinersdorf über den Alex hinaus zum Flughafen Tempelhof verlängert. Die 191 Grunewald-Roseneck zum Görlitzer Bahnhof geht in Betrieb. Die 176 von Lichtenberg zur Hundekehle. Die 70 von Johannisthal nach Mitte. Die 66 von Hohenschönhausen nach Neutempelhof. Die 199 von Niederschönhausen Nordend bis Marienfelde. Jede Strecke 15 bis 25 Kilometer lang und so weiter und so fort. Berlin ist in Bewegung. Februar. Ja, Berlin ist in Bewegung, vor allen Dingen im Sportpalast. 4. Februar. Im Sportpalast in Schöneberg endet das 11. Berliner Sechstagerennen um 22 Uhr mit einem Sieg von Lorenz Saldo vor Bauer Krupkat und Techma Stellbrink, alle Deutschland, nach 3896,905 Kilometern. Das war ein Hexenkessel damals. Die Jungs sind wirklich 6 Tage am Stück gefahren. Deswegen kommen diese riesigen Strecken zusammen. Und da war was los. Live-Musik, Bier floss natürlich in Strömen. Konnte sogar morgens auf dem Rang sitzen, hat mir mein Großonkel mal erzählt. Der war selber so ein begeisterter Radprofi. Naja. Sportpalast, ja, den gibt's auch nicht mehr. 14.02. Der erste Teil von Fritz Langs Filmepos Die Nibelungen mit dem Titel Siegfried wird in Berlin aufgeführt. Das ist eine ganz komische Meldung. Die Nibelungen, was ist denn jetzt, Mittelalter? Tja, der Film. 1924 ist der Film in Berlin in absoluter Champions-League-Verfassung. Auf einem Niveau mit Hollywood. Das ist total irre. Fritz Lang dreht für riesige Summen riesige Filmepen. Im Mai kommt dann gleich der 2. Teil von den Nibelungen unter dem Titel Kriemhilds Rache dazu. Seine Frau schrieb übrigens, die hieß Thea von Habu, die schrieb dazu die Drehbücher. Und später, gar nicht viele Jahre später, dreht Fritz Lang Metropolis, der teuerste Film aus Deutschland. Das kann man einfach nur so sagen. Die Kino- und Filmstadt Berlin wird in diesen Zeiten geboren. 1924 hat sie nur einen Konkurrenten und selbst Hollywood guckt nach Berlin. 16. Februar. Der Maler George Cross wird unter Beschuldigung, sein satirisches Mappenwerk Ecce Homo verletze die öffentliche Moral und ziehe die inneren Werte des deutschen Volkes in den Schmutz, zu 6.000 Mark Strafe verurteilt. Tja, was Kultur ist, darüber bestimmen in Deutschland und in Berlin immer noch die Richter. Jedenfalls vor 100 Jahren. George Cross war damals in aller Munde, seine spitze Feder berüchtigt. Und 6.000 Mark Strafe, das traf ihn schon sehr. 6.000 Mark, was war das überhaupt wert damals? Da hat das Statistische Bundesamt mal ausgerechnet, also anhand, man kann ja Vergleiche anstellen, was kosteten Mieten zum Beispiel damals, was haben die Menschen so im Schnitt verdient. Durchschnittsverdienst 1924, na, 100 Mark. Und das klettert dann hoch bis 1928 auf 170, 180 Mark. Da können Sie sich vorstellen, dass eine Strafe von 6.000 Mark empfindlich ist. Das sind mehrere Monats-, ja, mehrere Jahresgehälter für den Durchschnittsbürger. So Pi mal Daumen kann man sagen, eine Mark vor 100 Jahren wären heute 5 Euro. Also 6.000 Mark Strafe macht 30.000 Euro. Das ist happig, würde ich sagen, für die Verbreitung eines Mappenwerkes satirischer Art. Und er hatte 10.000 Exemplare davon drucken lassen, beziehungsweise seinen Verleger. Gute Nachricht, wer eins davon behalten hat, der kann es heute für rund 25.000 Euro versteigern. März, 13. März. In Berlin wird der erste Polizeimelder auf der Straße aufgestellt. Auch so ein Ding. Natürlich hatte vor 100 Jahren, also ein Telefon, ein Privattelefon, hatte vielleicht die Redaktion der BZ und natürlich die Polizei und die Feuerwehr und der Herr Bürgermeister und wer auch immer. Aber Privattelefone waren damals die Ausnahme und natürlich gab es auch noch keine Handys und wie sollte man die Polizei benachrichtigen? Also Berlin war, finde ich, bereits 1922 hatte man am Rathausportal an der Spandauer Straße versuchsweise eine Polizeimeldeanlage in Betrieb genommen. Siemens baute die. Elektrisch herbeigerufene Polizei nannte man das. Und das stand dann in der Vossischen Zeitung, Zitat, 25 Revierwachen aus Mitte waren angeschlossen und mit einem kleineren Empfangsapparat ausgerüstet. Und in den Straßen des Bezirks wurden 30 sogenannte Polizeimelder verteilt. Angebracht an den Häusern oder an Beleuchtungsmasten. So ein Polizeimeldekasten, wie man ihn zum Beispiel an einem Mast am Spittelmarkt sieht, enthält im Inneren ein Laufwerk mit Typenscheibe. In der einfachsten Weise kann man mit Hilfe dieser Typenscheibe sich mit dem Polizeiamt Mitte in Verbindung setzen. Tja, ist eine sehr einfache, aber sehr brauchbare und effiziente Rufgeschichte gewesen. Die Polizisten, Polizeibeamten konnten erheblich mehr Dienst und Hilfe leisten, hieß es. Naja, ich kann mich noch erinnern, früher gab es Polizeimelder wirklich an vielen Ecken. Heute hat jeder ein Handy, da geht das noch schneller. 31. März. Die im Jahre 1918 in Neukölln eingerichtete Handwagenvermietungsstelle bleibt auch nach der Eingemeindung erhalten. Sie verfügte über einen Bestand von 29 zweirädrigen und 5 vierrädrigen Wagen. Handwagenvermietungsstelle. Die Nachricht lassen wir mal einfach so stehen. April. 9. April. Die Berliner Morgenpost berichtet über Diskussionen zur Bildung von Wohneigentum. Danach sollte ein Hausanteil von 70 Quadratmetern 14.000 Mark kosten. Ja, also eine 70 Quadratmeter Wohnung für 14.000 Mark. Wie war das? Mal 5? Also 70.000 Euro für eine 70 Quadratmeter Wohnung. Ich glaube, viele der Hörerinnen und Hörer würden jubeln und sofort zuschlagen. Da bist du, glaube ich, heutzutage in Berlin der Gelackmeierte. Für das Geld gibt's kein Wohneigentum mehr. Also wie gesagt, vor 100 Jahren, manches war besser, manches war schlimmer. 14. April. Der Teltow-Kanal geht aufgrund eines vom Reich mit dem Landkreis Teltow geschlossenen Vertrages in das Reichseigentum über. Teltow-Kanal, spannende Geschichte. Den Teltow-Kanal hatte man 1906 fertig gebaut, hatte der Landkreis, Berlin war ja viel kleiner, wurde erst 1920 zu Groß-Berlin. Drumherum waren Landkreise. Und in 6 Jahren hatte der Landkreis den Kanal in Eigenregie gebuddelt und gebaut. Er verbindet seitdem als Südumgehung Berlins die Dahme mit der Potsdamer Havel. Wasserwirtschaftlich ein Kanal, ein Arm der Spree, der über die Schleuse Kleinmachnow geregelt wird. Und seit 2000, natürlich in getrennten Stadthälften, 61 ging es nicht mehr, aber seit dem Jahr 2000 ist der Kanal wieder durchgängig befahrbar. Und, wie wir gehört haben, vor 100 Jahren ging er in Reichseigentum über. Wie sagt man heute? Bundeswasserstraße. Die Straßenbahnen, dieser riesige Boom der Straßenbahnen, von denen haben wir schon gehört, aber die haben auch vor 100 Jahren an der U-Bahn gebuddelt und gebaut. 19. April. Auf dem 1,3 Kilometer langen Teilstück der U-Bahn-Linie Hallisches Tor-Gneisenaustraße werden die Stationen Bell-Allianz-Straße, heute Mehringdamm, und Gneisenaustraße eröffnet. Das sind damals die Berliner U-Bahnhöfe Nummer 58 und 59. Heute haben wir übrigens 173. Naja, also U-Bahn geht weiter. Und dann im Dezember kommt gleich noch auf der U-Bahn-Linie Gneisenaustraße-Hasenheide, Südstern, die neue Station Hasenheide dazu. Also 3 U-Bahn-Stationen dazugekommen vor 100 Jahren. Und das ging immer so weiter. Tja, U-Bahnen werden auch nicht mehr gebaut in Berlin. Man redet und redet und redet. Verlängerungen bis Märkisches Viertel, aber es kommt nichts dazu. Mai. Eine besonders wichtige Meldung. 15. Mai. Die Berliner Flughafen GmbH wird mit einem Stammkapital von 5 Millionen Rentenmark gegründet. Die Stadt Berlin ist alleinige Gesellschafterin. Ja, worum geht's? Der Flughafen Tempelhof bekommt sein erstes Empfangsgebäude. Baubeginn 1926, 1929 Fertigstellung und man fliegt ab. Aber nur ein paar Jahre, dann wird es wieder alles abgerissen. Denn 1935 wurde beschlossen, diesen neuen riesigen, gigantischen Flughafen Tempelhof auszubauen, den wir heute alle noch vor uns sehen. Aber Mai vor 100 Jahren wurde die ersten Flughafengebäude in Tempelhof errichtet. Oder jedenfalls beschlossen, es zu tun. Juni. 12. Juni. Die Polizeiverordnung vom 27. September 1899 über die Gestaltung des Feilbietens von Bier im Umherziehen wird auf das Gebiet der 1920 geschaffenen neuen Stadtgemeinde Berlin ausgedehnt. Ehrlich gesagt, als ich die Nachricht gelesen habe, musste ich erstmal wirklich viele Sachen nachschlagen. Also Feilbieten im Umherziehen von Ort zu Ort oder von Haus zu Haus. hausieren, würde man dazu im Volksmund sagen, war also mit Bier nicht mehr verboten. Man konnte dein Bier oder was auch immer direkt an den Endverbraucher liefern. So würde ich das mal interpretieren. Komische Nachricht. Juli. 1. Juli. Anlässlich der 125-Jahr-Feier der Technischen Hochschule in Charlottenburg findet in der Mittelhalle des Hauptgebäudes eine Feier mit anschließendem Festmahl in der Aula statt. Technische Hochschule in Charlottenburg. Ist klar, das ist heute die TU, Technische Universität Berlin. Die geht aber zurück auf eine 1879 zusammengeschlossene Hochschule, nämlich die Königlich Technische Hochschule, die wiederum auf viel, viel ältere Institutionen zurückgeht, nämlich die 1770 gegründete Königliche Bergakademie und die 1799 begründete Königliche Bauakademie. Dazu noch die 1821 entstandene Gewerbeakademie. Ja, TU heißt die Hochschule erst seit 1946, ein Neuanfang nach der schwärzesten Zeit. Also 125-Jahr-Feier der TU, damals noch TH, gab es ein Festmahl in der Aula. Immerhin. 14. Juli. Der für Fragen der neuen Großgemeinde eingesetzte Ausschuss des Preußischen Landtags legt einen Gesetzentwurf vor, nachdem die Ortsteile Gatow, Kladow und Kohlehasenbrück wieder aus Berlin ausgemeindet werden sollen. Knaller, oder? Also 1920 wird Groß-Berlin gegründet mit vielen Dutzend kleinen Gemeinden und Dörfern und 7 Städten und darunter Charlottenburg, Spandau und so weiter. Und keine 4 Jahre später Gatow und Kladow schon wieder raus. Kam aber nicht dazu. Bei einer Abstimmung über den Verbleib sprach sich die Bevölkerung vor Ort, also in Kladow und Gatow, mehrheitlich dafür aus, in Groß-Berlin bleiben zu dürfen und zu wollen. Und so zog der Ausschuss dann später am 23. Oktober 2024 seinen Antrag auf Ausgemeindung wieder zurück. Übrigens gab es auch andersrum viele, viele Bemühungen von Dörfern aus dem Umland, nach Berlin eingemeindet zu werden nach 1920. Es gab Bemühungen zum Beispiel in Hohenneuendorf, in Erkner, in Stolpe, in Woltersdorf, in Eichwalde und in Zeuthen. Tja, die sind aber bis heute nicht dabei. August. 8. August. Der erste elektrisch betriebene Personennahverkehrszug fährt vom Stettiner Vorortbahnhof an der Invalidenstraße nach Bernau. Wenig später fährt auch noch ein Zug von Gesundbrunnen nach Hermsdorf. Was Sie da gerade gehört haben, war nichts weiteres, nicht weniger und nicht mehr als die Geburtsstunde der Berliner S-Bahn. Denn es war der erste elektrisch betriebene Personennahverkehrszug. Vorher dampften die. Die ersten Teilstrecken der Ringbahn gingen ab 1891 in Betrieb. Und da fuhren Dampfer, also echte Dampflokomotiven. Also, vor 100 Jahren die ersten elektrischen Personenzüge. Hauptsächlich dann die Großelektrifizierung in den Jahren 1926 bis 1928. Man nannte das Stadtschnellbahn. Also das S, das berühmte S im Logo, das es übrigens seit 1930 gibt, steht für Stadtschnellbahn. Meine Oma hat immer Stadtbahn gesagt, also schneller zu unterschlagen. Heute sagt man natürlich einfach S-Bahn. September. Wieder Sportpalast. 18. September. Im Sportpalast findet bis zum 7. Oktober die erste Berliner Herbstmesse Mode und Heim statt. Tja, Mode war natürlich in den goldenen 20er Jahren, die jetzt gerade beginnen, ein ganz, ganz großes Thema. Mode heißt Sachen, die man anzieht, Schuhe, Kleider, schöne Anzüge, natürlich der freche Bubikopf. Mode heißt aber auch Musik. Es gibt sportliche Moden, zum Beispiel das Rennfahren wird immer, immer beliebter. Das kann man in Sportseiten der BZ nachlesen. Die AWOS ist da und so weiter. Im Sportpalast, da ließ man sich immer ganz tolle Sachen einfallen, gab es ein Schachspiel mit lebenden Figuren. Ein Spiel zwischen Weltmeister Dr. Emanuel Lasker und Großmeister Akiba Rubinstein wurde von bewegten, kostümierten Figuren dargestellt und ein Orchester umrahmte das Spiel. Die Partie endete übrigens remis. Oktober, apropos Sport. 10. Oktober. Max Schmeling, Köln, 80 Kilo, trägt im Berliner Sportpalast seinen ersten Boxkampf aus. Im Halbschwergewicht verlor der 19-Jährige gegen Max Diekmann, Berlin, 75 Kilo, durch Aufgabe in der vierten Runde. Ja. Also der Sportredakteur, der diese Meldung verzapft hat, der war nicht ganz auf Höhe der Zeit. Denn natürlich Unsinn. Schmeling hatte schon 1923 geboxt. Im Boxverein Colonia war er eingetreten. Und am 2. August 24, also zwei Monate vor seinem Berliner Debüt, gab er seinen ersten Profikampf in Düsseldorf. Und den hat er natürlich gewonnen. In der sechsten Runde schlug er Johann Schapp K.O. Schmeling wechselte dann, der Rest ist ja Legende, 28 ins Schwergewicht. Am 12. Juni 1930 ist die Sensation perfekt. Schmeling wird in New York Boxweltmeister im Schwergewicht. Die BZ meldete das übrigens als erste Zeitung. Wir waren einfach schneller als alle anderen, weil wir schon am Mittag erschienen. November. 1. November. Das von Max Reinhardt finanzierte und vom Architekten Oskar Kaufmann geschaffene intime Theater, die Komödie am Kurfürstendamm, wird mit dem Stück von Carlo Goldoni, Der Diener zweier Herren, in der Regie von Reinhardt eröffnet. Tja, Komödie am Kurfürstendamm ist schon lange keine Komödie mehr. Haus, ganze Gebäudekomplex, mehr oder weniger platt gemacht und die Komödie selber auf Tournee. Aktuell ist man am Marlene-Dietrich-Platz untergekommen. Drücken wir mal die Daumen, dass wir bald eine neue Komödie am Kurfürstendamm haben. Ein wichtiges Theater, immer gewesen. 2. November. Im Berliner Sportpalast findet eine Kundgebung der Deutschen Demokratischen Partei zur Wahl des Reichstages statt. Ja, politische Veranstaltung. Wie gesagt, wir kommen aus einer Chaoszeit. Krieg, Revolution, Putschversuche, 33 putscht Hitler in München, Kapp-Putsch und so weiter, politische Morde ohne Ende. Und 1924 beruhigt sich das alles ein bisschen, aber es gibt weiterhin Wirbel. Bei dieser Veranstaltung im Sportpalast der DDP spricht als letzter Redner General Berthold von Deimling. Der sagte unter anderem:
Wer rechts wählt, gibt seine Stimme für den Zukunftskrieg.
Tja, da hatte er natürlich recht. Der Mann Deimling war ein komischer Typ. Er galt bis zum Ende des Ersten Weltkrieges als General des Säbelrasselns, schickte Tausende in aussichtslose Schlachten, ließ Chlorgas einsetzen und so weiter. Aber unmittelbar nach Kriegsende mutierte er zum Pazifisten. Und das erschien den meisten Zeitgenossen als nicht nachvollziehbar. Tja, so oder so, ein politischer Prophet war er trotzdem. Dezember. 4. Dezember. Die erste große deutsche Funkausstellung wird in dem ganz aus Holz erbauten Haus der deutschen Funkindustrie, der sogenannten Funkhalle, auf dem Messegelände in Charlottenburg in Anwesenheit des Reichspräsidenten Ebert eröffnet. Ja, dazu kann man doch nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Funkausstellung, bis heute der Knaller. Und ja, die Holzhalle, die stand direkt am Kaiserdamm. Da wird sich keiner mehr dran erinnern, denn die ist noch in den 30er Jahren abgebrannt. Warum hat man die Halle aus Holz gebaut? Man dachte, die Funkwellen würden durch Metallkonstruktionen beeinträchtigt. Deswegen hat man die Halle aus Holz errichtet. Aber die Feuerpolizei hat offensichtlich nicht aufgepasst. 23. Dezember. Der abendfüllende Stummfilm Der letzte Mann wird im Uferpalast am Zoo aufgeführt. Regie Friedrich Wilhelm Murnau. Mit Film haben wir begonnen, oder fast mit den Nibelungen. Mit Film hören wir auch auf. Der letzte Mann. Sie können, glaube ich, bei YouTube mal wagen, ihn zu suchen. Ein toller Film. Emil Jannings und Mali Dell schafft in den Hauptrollen. Ein alternder Hotelportier verrichtet seinen Dienst an der Tür des Hotel Atlantiks in Berlin. Prächtiger Uniform mit stattlichem Schnurrbart, jovialem Lächeln begrüßt er die Gäste. Aber eines Tages erleidet er einen Schwächeanfall und der Hoteldirektor versetzt ihn mit Verweis auf sein Alter in die Herrentoilette. Ja, am Ende gibt's ein ganz, ganz merkwürdiges Happy End. Der Film hat gar keine Zwischentitel, er lebt vom Spiel von Jannings. Und am Ende steht nur ein Titel. Hier ist die Geschichte eigentlich zu Ende. Aber es nimmt sich des von allen Verlassenen der Autor an, indem er ihm ein Nachspiel schenkt. worin es ungefähr so zugeht, wie es im Leben leider, leider nicht zuzugehen pflegt. Was passiert? Auf der Toilette stirbt ein Millionär und hinterlässt dem alternden ehemaligen Portier seine Millionen. Ja, auf in die goldenen 20er Jahre. Wie werden die neuen Jahre werden, das neue Jahrzehnt ab 2024? Wir wissen es nicht. Vielleicht gut so. Bis zum nächsten Mal. Ihr Oliver Ohmann von der BZ.